Jesus sprach zu den Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Aktion Nachfolgen ist also kein Zustand. Um Jesus Christus nachzufolgen, muss man sich selbst verleugnen. Und das ist eben kein Zustand. Jesus Christus möchte keine Menschen, die ihm einstmals in der Vergangenheit als Herrn bekannt haben, sondern Menschen, die ihr Bekenntnis fortwährend leben. Wie Paulus im 2. Korinther 15 sagt: Prüfet euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Die Tatsache, dass wir einmal glaubten, bedeutet ja nicht, dass wir auch heute noch glauben. Deshalb lasst uns nicht so locker sein, sondern untersucht uns selbst. Sind wir heute im Glauben? Was ist haften geblieben von diesen harten Worten? Du sollst nicht lau sein. Darum noch einmal: Müssen vielleicht die von Gott besonders geliebten Menschen seine besondere Härte ertragen? Warum, wenn es so ist? Wozu soll das gut sein? Für was und vor allem wem soll das dienen? Hören wir also noch einmal hin, denn ich glaube, hier liegt die Antwort im Offenbarung 3,15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch lau warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Könnte es nicht sein, liebe Gemeinde, dass wir uns das nur einbilden, dass wir so eng mit Gott verbunden sind und in seiner nächsten Nähe leben? Wohlgemerkt, ich meine nicht, dass wir nicht besonders geliebt wären, das nicht. Geliebt, besonders geliebt und vielmehr, alle Menschen sind geliebt von Gott, denn er ist unser Vater. Hätte er sonst Golgatha geschehen lassen? Könnte es also sein, dass wir uns immer gern und immer wieder bloß oder teilweise einreden, wir wären mit Gott besonders vertraut und stünden ihm besonders nah? Und meinen wir nicht wirklich, wenn wir uns ganz ehrlich machen, dass wir einige Werke in unserem Leben tun, einige Verdienste vorzuweisen haben, die Gott doch achten müsste, ja achten muss? Denn kommen wir nicht alle immer wieder von diesem Denken her, dass unser Tun und Lassen, unsere Leistung und Mühe doch auch Gottes Lohn und seine Zuneigung verdient hätte? Wir sollten das nicht vorschnell abtun. Im Kopf wissen wir es alle, dass unter dem Kreuz jedes menschliche Verdienst zu nichts zerfällt. Unser Verstand und dass wir vielleicht in den jungen Zeiten, also zu Beginn unseres Glaubens, von den Dingen des Glaubens gelernt haben, sagt uns das ganz deutlich. Allein die Gnade rettet uns, allein der Glaube erhält diese Gnade zum Geschenk und allein Christus hat sie verdient. Die Engelsbotschaft an die Gemeinde in Laodicea ist also lau. Halbe Sachen, weder kalt noch warm, und ausspeien, haben wir gehört. Halbe Sachen machen also ganz kaputt. Halbe Sachen machen ganz kaputt. Liebe Gemeinde, wie müsste denn nach eurer Meinung eine ideale Gemeinde aussehen? Wir haben ja alle so unsere Vorstellungen von einer idealen Gemeinde. Was könnte also die Idealvorstellung sein? Meine erste Antwort war: Alles müsste reibungslos funktionieren. Die Menschen nehmen mit Freude und in großer Zahl die Angebote der Gemeinde an. Viele arbeiten mit. Die Gemeinde bekommt dadurch Leben. Jesus möchte, dass seine Gemeinden so sind, wie er selbst ist. Fragt sich also, wie ist Jesus? Jesus ist leidenschaftlich. Seine Liebe ist heißblütig und er gibt alles. Er gibt sein Leben für uns, ja, er gibt es am Kreuz und stirbt aus Liebe unter den elendsten Bedingungen. Sein Hass auf Hölle, Tod und Teufel ist schrankenlos. Sein Anspruch ist total. An Jesus ist alles klar und eindeutig. Bei Jesus heißt es entweder oder, ja oder nein, heiß oder kalt. Leben oder Tod, Wahrheit oder Lüge, Licht oder Finsternis. Bei ihm gibt es keine halben Sachen, keine Grauzonen, keine Beschönigungen. Jesus ist im Allen extrem, radikal, konsequent und wir Techniker würden sagen, hundertprozentig. Und so soll auch jeder seiner Jünger und jeder seine Gemeinden sein. Darum sagt er es immer wieder. In Matthäus 5, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Ihr sollt das Licht nicht halbdunkel. Ihr seid Salz und wenn das Salz seine Salzkraft verliert, kann man es nur noch wegwerfen. Oder weiter in Matthäus 5, eure Rede sei ja, 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 nein. Was darüber ist, das ist von übel. Und das größte Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von allem Gemüt. Lukas 10. Warum ist also Jesus so radikal? Weil halbe Sachen ganz kaputt machen. Du bist hin und her gerissen, und zum Schluss zerreißt es dich. Du gehörst nirgendwo richtig dazu und bleibst alleine. Jesus aber möchte, dass dein Leben heil ist. Das geht nur auf radikale Art. Das wissen wir doch auch aus unseren eigenen Erfahrungen. Nehmen wir eine Säge, die nur ein bisschen scharf ist. Sie macht dich und das Holz kaputt. Nimm eine Ehe, in der sich die beiden noch ein bisschen lieben und gleichzeitig einen anderen lieben. Sie machen sich selbst und gegenseitig kaputt. Nimm ein Flugzeug, mit dem die Triebwerke keine volle Kraft mehr bringen. Würden wir einsteigen? Oder nehmen wir eine Firma mit lauwarm motivierten Mitarbeitern. Sie werden sich und die Firma kaputt machen. Oder nehmen wir einen Stuhl, bei dem die Hälfte der Beine fehlt. Würdest du ihn behalten? Nein, du würdest ihn reparieren oder wegwerfen. Nimm also eine Gemeinde, in der die Mitarbeiter an Jesus festhalten, aber nur ein bisschen. Und gleichzeitig in die Welt verliebt sind. Möchtest du dabei sein? Nein, denn du weißt aus deiner eigenen Erfahrung, halbe Sachen machen ganz kaputt. Erst wo du mit ganzem Herzen dabei bist, erlebst du wirkliche Freude, Erfüllung und bist im Herzen zufrieden. Liebe Gemeinde, letztendlich mögen doch auch wir keine Halbherzigkeiten. Auch wir lieben Ehrlichkeit und Wahrheit. Klare Aussagen und absolute Verlässlichkeit, wie Jesus. Aber warum gelingt das so selten? Weil Eindeutigkeit immer zugleich Verzicht bedeuten. Weil Eindeutigkeit immer zugleich Verzicht bedeuten. Wer das eine ganz will, muss auf das andere verzichten. Aber das andere ist auch verlockend und verzichten tut immer weh. Also suchen wir einen faulen Kompromiss. vermischen ein bisschen Liebe zu Jesus mit ein bisschen Liebe zur Welt und sagen, wie die in Laodicea: Wir sind gut versorgt. Wir haben von allem ein bisschen, es fehlt uns an nichts. Aber dabei bleiben wir in der Tiefe unseres Herzens unbefriedigt, unglücklich und erfolglos. Halbe Sachen machen ganz kaputt. Es gibt meiner Meinung nach noch einen Grund für lauwarme Halbherzigkeit. Eindeutigkeit, heiß oder kalt sein, ruft immer Widerstände hervor. Ein Fisch, der sich nicht treiben lässt, muss gegen den Strom schwimmen. Das ermüdet und nimmt ihm mit der Zeit den Schwung und die Kraft. Er ist also versucht, die seichte Bucht aufzusuchen. Und da wartet schon der Angler. So mögen auch Gemeinden in ihrer einzelnen Christen manchmal nicht mehr gegen den Strom der Welt schwimmen und suchen sich ein warmes Plätzchen in der bürgerlichen Welt. Statt zu wachsen, verkümmern sie. Statt die Finsternis mit ihrem Licht zu vertreiben, dämmern sie dahin. Statt Salz zu sein und der Stadt und dem Landkreis zu würzen, wird sie von den Leuten zertreten. Das persönliche Christsein wird dann langweilig und eine Gemeinschaft erstickt an lauwarm Umwelt und Gleichgültigkeit. Halbe Sachen machen also ganz kaputt. Ist das eigentlich zwangsläufig? Geht es nicht anders? Jesus sagt, doch, es geht auch anders. Darum weise ich euch zurecht und erziehe euch, nicht um euch fertig zu machen, sondern weil ich euch liebe und nicht, weil dass ihr zugrunde geht. Ich möchte, dass ihr wieder gut drauf seid. Hebräer 12, Vers 2. Ja, das Leben ist ein Kampf. Ein Kampf gegen die Bosheiten, die negativen Kräfte, in deren Fangarm wir uns leicht verstricken. Und Leben ist ein Ringen mit den Schicksalsschlägen, denen wir schuldlos ausgeliefert sind. Leben ist auch ein Überwinden, ist Liebe, ist Zuwendung, getragen werden und nicht zuletzt Freude. Ein Fest, dies alles in der Verbindung von Herz und Verstand. Das weist auf einen positiven Kampf hin, vergleichbar mit dem Sportler, in dem ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich muss mich dafür anstrengen. Es braucht die ständige Übung, das Training und dass ich die richtigen Voraussetzungen schaffe. Liebe Gemeinde, Gott gibt uns durch Jesus von Nazareth die Chance, nicht matt zu werden und den Mut nicht sinken zu lassen. Spricht Jesus von sich, dann lädt er ein und sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, lesen wir in Matthäus 11, Vers 28. Spricht Jesus über uns, dann befiehlt er: Geht in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen, heißt es in Markus 16. Welche gute Nachricht haben wir den Menschen zu sagen? Kommt zu Jesus. Jesus ist der Retter. Es beginnt für die Jünger mit einer großen Enttäuschung. 3 Jahre haben sie mit Jesus zusammengelebt. Sie hörten seine wunderbaren Predigten. Sie erlebten Befreiung von Dämonen, ungezählte Heilungen und Wunder hautnah mit. Sie sahen sein Sterben am Kreuz. Ihm begegnete er als auferstandener Jesus und trotzdem zweifelten einige und vertrauten immer noch nicht der Auferstehung. Oh, möchte man sagen. Doch Vorsicht, ganz dünnes Eis bei solchen Gedanken. Wie viele Predigten haben wir schon gehört? Wie viele Gebete hat Jesus uns erhört? Von wie vielen Wundern hat man uns schon erzählt? Das Wunder von Längede, 1963 11 Bergleute nach 14 Tagen lebend gerettet aus einer Erzgrube im Landkreis Peine. Das Wunder von Thailand, 12 Kinder und ihr Trainer nach 17 Tagen lebend aus der überfluteten Tropfsteinhöhle gerettet. Und ist nun kein Zweifel mehr in unseren Herzen? Leider geht es auch uns wie den Jüngern damals. Unser Vertrauen zum auferstandenen Jesus ist immer noch nicht so, wie es sein sollte oder sein könnte. Jesus hat allen Grund, auch dir und mir Vorwürfe zu machen. Wir sollten schon lange im Glauben erwachsen sein und sind doch an manchen Stellen noch pubertär. Gott sei Dank endet das Zusammensein Jesus mit seinen Jüngern nicht mit Vorwürfen. Jesus kündigt seinen Jüngern nicht. Im Gegenteil, Jesus stellt sie fest ein. Er gibt ihnen einen Arbeitsvertrag mit einem eindeutigen Auftrag. Geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Liebe Geschwister, der Auftrag Jesu gilt noch immer, weil die Welt nicht so ist, wie sie nach Gottes Plan sein sollte. Was diese Welt so zu bieten hat, ist schön und gut. Die Sehnsucht nach Leben kann sie aber nicht stillen. Wir Christen wissen, dass die Welt oder was die Welt nicht weiß. Aber sie muss es wissen, weil sie sonst nicht weiß, bei wem es Heil und Heilung gibt und mehr kaputt geht. Darum schickt uns Jesus zu allen Menschen. Liebe Geschwister, nun ist es ja nicht so, dass wir Christen keine Nöte oder keine Krankheiten, keine Sehnsüchte mehr hätten. Nicht wir sind die vollkommenen, perfekten. Nein, auch wir leiden an ungelösten Problemen. Krümmen uns oft an unseren Schmerzen und suchen Erfüllung unserer Wünsche. Der Unterschied zwischen den Kindern der Welt und den Kindern im Reich Gottes ist nicht, dass wir keine Krankheiten, keine Probleme, keine Wünsche mehr hätten. Der Unterschied ist, dass wir wissen, wer uns hilft und heilt und erfüllt. Jemand hat einmal gesagt, Christen sind Bettler, die wissen, wo es Brot gibt, und anderen Bettlern sagen, dass auch sie dort Brot bekommen können. Jesus sagt seinen Leuten, wie sie in seinem Namen was tun können. Sie können böse Geister austreiben, Menschen, die von Dämonen bedrängt sind und unter Einfluss des Bösen leben, diese können sie befreien. Ich denke da heute an Menschen mit Süchten, Kritiksucht, Tablettensucht, Arbeitssucht oder andere Süchte, die sie gefangen halten, wie Krankheit der Seele oder Minderwertigkeitsgefühle, Mangel an Selbstachtung oder Angst vor der Zukunft. Es ist und bleibt doch ein Unterschied zwischen Schafen und Böcken, zwischen Jüngern und Feinden. Ein weiteres ist Falschheit, ein anderes ist Schwachheit. Die Jünger, so schwach sie waren, gingen sie doch mit Jesus Christus. Judas aber ging zu den Feinden und war damit verloren. Jene hingegen blieben bei Jesus Christus, wurden seine Nachfolger und Profiteure seiner Leidenstat. Und die Jünger gingen wirklich los und verkündigten überall die gute Nachricht. Der Herr Jesus half ihnen dabei, den Auftrag Jesu blieb nicht liegen. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. So ist es auch durch Jahrhunderte der Christenheit hindurch geblieben. Wo Christen also hingingen und taten, was sie konnten, da war Jesus dabei und ließ Wunder geschehen. Menschen kamen zum Glauben, ließen sich taufen und wurden für ewig gerettet. Jesus ist für uns im eigentlichen Sinne ein Vorläufer auf der Lebensbahn. Echter Maßstab und wirkliches Vorbild, um uns zu beflügeln, damit wir nicht vorschnell aufgeben. Darum der Auftrag aus Hebräer 12, in unserem Lebenslauf zu Jesus aufzusehen als dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Deshalb übergibt Jesus Christus den Auftrag, diese Botschaft in die ganze Welt zu tragen. So gebt also dem Wort Jesu Raum, Zeit und Platz, damit ihr ihn, euch, die Freude über seine Herrlichkeit habt. Denn wir alle werden einmal dabei sein, entweder als Feinde zu seinen Füßen oder als Freunde und mit ihm auf seinem Stuhl sitzend. Also nicht matt werden und nicht den Mut sinken lassen. Im griechischen Urtext heißt es wörtlich, nicht an eurer Seele ermüden und vollends erschlaffen. Nicht an eurer Seele ermüden und vollends erschlaffen. Dieser Mut befähigt uns, in die neue Woche zu gehen. Amen.